Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unsere Anbetung, dass wir die bringen dürfen heute Morgen. Danke, dass du uns liebst, dass du uns segnest vom Himmel her. Danke, dass du in unserer Mitte bist und Herr, auf dich wollen wir uns heute Morgen fokussieren, dich wenn wir heute Morgen sehen. Und ich danke dir, dass du dich offenbarst durch den Heiligen Geist, durch dein Wort, durch unseren Lobpreis, durch unsere Anbetung. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass wir dich so herzlich willkommen heißen dürfen in unserer Mitte. Danke, dass du unser guter Vater im Himmel bist und dass du für uns sorgst. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du uns deine Gedanken ausschließt. Das, was dir auf dem Herzen ist, Geist Gottes, mach du das groß, offenbar du dich. Und ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade, auch an diesem Morgen. Du bist ein wunderbarer Hirte, du bist ein wunderbarer Gott. Und wir danken dir, dass wir dir alle Ehre geben dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Jesus, wegen dir sind wir heute Morgen da. Möchte ich bitten, dass du ganz neu deinen Geist auf uns ausgießen tust, dass du uns neu auch befruchtest mit deiner Liebe, dass deine Liebe in uns überfließend wirkt, Herr, dass wir einen Unterschied machen dort, wo wir leben. Danke, dass du mitten unter uns bist und wir dich bitten dürfen und immer wieder dich ehren dürfen und danken dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Herr, sei du bei uns und segne du dein Wort an uns und veränder du uns. Hilf uns, dass wir dir ähnlicher werden. Danke für deine Liebe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, ich möchte euch alle nochmal ganz herzlich willkommen heißen, auch zum Gottesdienst. Und wer aufmerksam den Infobrief gelesen hat, wer aufmerksam unsere Werbung angeschaut hat, der wird wissen, dass heute eigentlich Taufgottesdienst ist. Und dann habe ich mir da, aber keiner sich an diesem Sonntag taufen lassen will, habe ich mir so überlegt, was soll ich denn heute Morgen predigen? Normalerweise tut man an der Taufpredigt immer etwas über die Taufe sagen, über Römer Kapitel 6 und wie großartig das ist, dass Gott uns errettet hat, dass Gott uns, Jesus uns erlöst hat. Und ich möchte heute Morgen den Titel von meiner Predigt einfach nennen, Taufe. Unser Auftrag. Jesus hat ja Folgendes gesagt in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. So der Auftrag, den Gott uns ja mitgibt, den Jesus uns mitgegeben hat, bevor er in den Himmel auffahre ist und zur Rechten Gottes sitzt. Und unser Auftrag ist es ja, Menschen zu Jünger Jesu zu machen. Das ist unser Hauptauftrag, das dürfen wir bei all dem, dass wir schöne Gottesdienste feiern möchten, Taufen machen möchten, steht unser Fokus ja darauf, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist ja so das, was uns Jesus hier auch sagt. Und dann möchte ich euch einfach nochmal mitnehmen, für was stehen wir, für was leben wir, was motiviert uns im christlichen Zentrum hier in Bad Säckingen. Ihr wisst ja, unsere vier Schritte, die wir haben, unsere Vision und die. Ich könnte jetzt jeden Leiter hier aufrufen und er wird zu uns sagen, ich möchte es trotzdem kurz nennen. Einmal, dass Menschen Gott kennenlernen. Ein entscheidender Schritt in unserem persönlichen Leben war das und auch im Leben von anderen Menschen. Es beginnt ja mit der Bekehrung, mit der Begegnung mit Gott. Wir brauchen Offenbarung von Gott. Menschen sollen Gott kennenlernen. Wir möchten die Möglichkeit geben, dass der Heilige Geist an Herzen wirken kann und dass die Menschen eine Überzeugung entwickeln, dass die persönliche Beziehung zu Jesus ihre Grundlage des Lebens geworden ist. Das darf ihr Leben ausmachen. Der zweite Schritt, den wir uns wichtig ist, nämlich, dass Menschen Freiheit erleben. Durch die Beziehung mit Jesus, durch die Gegenwart Gottes, durch den Heiligen Geist, durch das Miteinander mit anderen Christen, in den kleinen Gruppen erleben sie, wie der Heilige Geist sie verändern darf. Er darf sie befreien aus ihren sündigen Verhaltensmustern, von Süchten, von Zweifeln, von Ängsten und vielen anderen Dingen, welche sie gefangen hielten. Kurzer Werbeblock. Ich möchte einladen. Das zweite Semester von Kleingruppen beginnt wieder bald. Wenn ihr eine Kleingruppe leiten möchtet, meldet euch an und dass wir das auch dann möglichst viele Kleingruppen haben können. Der dritte Schritt, der uns so wichtig ist, dass Menschen ihre Berufung entdecken. Weil sie befreit sind, dürfen sie entdecken, wozu sie Gott eigentlich geschaffen hat. Sie sollen entdecken, welche Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten Gott ihnen gegeben hat und sie seinen Plan für ihr Leben umsetzen können. Also Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Und den zu entdecken und den umzusetzen, da möchten wir als Gemeinde helfen und dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen. Und der vierte Schritt ist ja, wir wollen in der Welt einen Unterschied machen. Ein großes Wort, aber Gott gebraucht unser Vorbild, unseren Glauben und unseren Dienst, um das Leben von anderen Menschen zu beeinflussen. Die Bibel ist ja voller Geschichten solcher Menschen, die nicht nur von Gott selbst verändert wurden, sondern die auch durch ihr Vorbild, durch ihr Leben Einfluss auf die anderen hatten und einen großen Unterschied gemacht haben. Die Bibel ist voll, könnt ihr sehen, könnt anfangen bei Abraham, bei Mose, bei Jeremia, bei Jesaja, bei David und all diesen Gotteshelden, die wir kennen. Gott hat ihre Berufung und ihre Gabe benutzt, dass sie Geschichte schreiben, dass sie auch einen Unterschied machen können. Und das ist ja unser Auftrag, den haben wir gerade gelesen in Matthäus 28. Nichts anderes steht da, nämlich Menschen sollen Gott kennenlernen, sollen befreit werden aus der Knechtschaft der Sünde, von ihren Dingen, die sie gefangen halten. Sie sollen ihre Gaben, ihre Berufung entdecken und sie fürs Reich Gottes einsetzen. Und dann dürfen wir dort, wo wir leben, einen Unterschied machen. Die Frage ist jetzt, wie lebe ich in der Welt? Wie werde ich dem gerecht, dass wir einen Unterschied machen? Wie werden wir dem gerecht, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen? Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jeden, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und wenn man diesen Text mal so liest, dann muss man erst mal durchschnaufen. Ganz ehrlich, seid ihr immer freundlich? Bin ich immer freundlich? Nütze ich jede Gelegenheit, um Menschen mit dem Evangelium, über das Evangelium zu sprechen? Ist mein Reden immer mit Salz gewürzt? Ja, Pastor, darf ich nicht mehr über Autos reden? Jo, darf ich auch über Fußball reden? Keine Frage, keine Angst. Aber hier schreibt der Paulus weiter, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und hier sehen wir, Paulus geht davon aus, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, nämlich Menschen, die drinnen sind und Menschen, die draußen sind. Also Menschen, die zu Christus gehören, die in die Gemeinde gehen, die Jesus nachfolgen. Und er spricht von den Menschen, die draußen sind, die nicht an Jesus glauben. Das darf uns aber nicht unangenehm sein. Denn wir sind ja nicht besser als andere Menschen. Wir möchten ja auch nicht überheblich wirken. Und trotzdem dürfen wir einen Unterschied machen. Und das brauchen wir nicht negieren. Es ist gut, dass wir Jesus nachfolgen. Es ist gut, dass wir Wertmaßstäbe haben. Es ist gut, dass wir anderen Menschen erkläre und sage und auch mit unserem Leben deutlich machen, Jesus ist der Herr. Weil Jesus hat ja im Gespräch, bevor er ans Kreuz ging, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, da schreibt er in Johannes 17, 15, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Und das ist ja so die Herausforderung. Wie lebe ich jetzt eigentlich in so einer fremden Umgebung? Wir passen ja nicht mehr richtig dazu. Manchmal kann das auch sehr unangenehm sein. Aber als Christen dürfen und sollen wir mit dieser Wirklichkeit leben. Einige Christen, Das hat man früher oft gemacht, neigen ja dazu, sich völlig von der Welt fernzuhalten. So, die böse, dunkle Welt, die möglichst wenig Kontakt mit Menschen pflegen wolle, die keine Christen sind. Und das Problem ist, dass sie sich mit der Zeit auch zurückziehen und nicht mehr in die Gemeinde gehen. Aber wenn das Gottes Idee gewesen wäre, hätte er uns ja gleich nach unserer Bekehrung zu sich nehmen können. Das Problem wäre nur, dann hätte ich mich nicht bekehrt, weil mir niemand das Evangelium erzählt hätte. Ich bin in keiner gläubigen Familie aufgewachsen. Meine Nachbarn waren Nachfolger von Jesus Christus und die haben mich schon als junger Bub mit in die Kinderstunde genommen. Und ich habe mich dann auch mit 13 Jahren zu Jesus hingewandt. Aber wenn wir uns, wie es hier die Schriftstelle sagt, uns weise verhalten solle und wolle, dann müssen wir mit Menschen, die Jesus nicht kennen, in Kontakt stehen. Das war für Paulus sonnenklar. Er sagt eigentlich, wer sich abkapselt, wer keine Beziehung zu pflegt für Menschen, die nicht Christen sind, der lebt nicht klug, sondern unweise. Und wir sehen ja, wir folgen ja Jesus nach. Wir beten, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und da können wir von Jesus lernen. Er ist ja so ein herausragendes Beispiel, als er auf der Erde gelebt hat, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, in zu der man eigentlich nicht mehr richtig hineinpasst. Und Jesus hat sich nicht gescheut, mit Menschen in Kontakt zu treten, die nicht, überhaupt nicht in religiösen Normen gelebt haben. Er war bei den Zöllnern, er war bei den Sündern, er war bei den Ehebrechern, er war bei den Menschen, die in ihrer Gesellschaft nichts gegolten haben. Aber auch natürlich mit Menschen, die ganz normal waren. Und wir wissen, wer hat sich daran Anstoß genommen? Die religiöse Elite, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und daran können wir sehen, es ist wichtig, dass wir in Beziehung zu Menschen leben können oder sollen, die ihn Jesus nicht kennen. Das können unsere Arbeitskollegen sein. Das kann im Sportverein sein. Oder ein Kurs, den wir besuchen. Spanischkurs, Englisch, Französisch, Italienisch. Und dass wir anders leben, soll sich ja nicht dadurch kennzeichnen, dass wir uns seltsam verhalten oder uns äußerlich absondern. Sondern, dass wir andere Werte leben, nämlich die Werte von der Bibel. Wisst ihr, früher, wo ich jung war und in die Gemeinde ging, konnte man die Christen sehr gut erkennen. Die haben sich immer anders gekleidet wie die da draußen. Da durfte ich nicht mit Jeans in Gottesdienst kommen. No go. Kurze Hosen ging auch nicht. Frauen waren mit Röcken unterwegs und waren in aller Regel grau gekleidet und sie hatten oben so einen Dutt drauf, den nennt man Pfingstnoten. Das konntest du schon von 100 Meter sehen, das sind die Gläubigen. Aber um das geht's doch nicht. Sondern wir machen einen Unterschied, weil wir Werte leben, die wichtig, wertvoll und gut sind. Und das machen wir nicht, weil das der Pastor sagt, weil das irgendjemand sagt, sondern weil es im Wort Gottes steht und weil wir Jesus lieben. Unsere Antriebsfeder darf die Liebe zu Gott und dann auch zu den Menschen sein. Paulus gibt uns ja folgenden Rat in Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also ich brauche da Hilfe vom Heiligen Geist, ich brauche Hilfe von Gott, dass mein Denken, dass ich mich verändern kann. Das schaffe ich doch gar nicht alleine, da brauche ich die Hilfe Gottes. Und dann kann ich auch so denken, wie Gott denkt. Wie er Themen anspricht, wie er Themen sieht, wie er über Menschen denkt. Gott will ja, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass er in Beziehung mit ihm leben kann. Der zweite Punkt, den ich mir dann so überlegt habe, wie gehe ich jetzt klug mit der Zeit um? Paulus sagt, wir sollen weise mit der Zeit umgehen. Und schaltet bitte nicht auf Durchzug und denkt, jetzt weiß ich ja, was kommt. Das kennen wir von der Arbeit, das sagen wir auch im christlichen Kontext, in jedem Leiterkurs, haben gutes Zeitmanagement. Setze dir Ziele im Leben. Mach dafür einen konkreten Zeitplan. Ist alles gut und auch richtig. Wir werden belehrt, dass wir den Tag strukturieren sollen, damit man ja keine Zeit unnütz verschwendet. Also für Menschen wie mich ist das gut, weil ich ein sehr strukturierter Typ bin. Aber wenn es Leute gibt, die sehr kreativ sind, die haben damit vielleicht Probleme. Aber bevor ihr jetzt ganz abschaltet und sagt, ich bin kreativer, mit dem kann ich nichts anfangen, warte noch einen kleinen Moment. Denn ist nicht ganz so. Denn wenn man diesen Vers, verhaltet euch weise gegenüber denen, kannst du die Bibelstelle bringen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Wenn man diese Bibelstelle jetzt nehmen wird für effektives Zeitmanagement, dann hat man sich definitiv geirrt. Warum? Die griechische Sprache kennt zwei Begriffe, mit denen zwei verschiedene Aspekte der Zeit charakterisiert werden. Der eine heißt Chronos, das habt ihr schon sicher öfters mal in Predigen gehört. Wir kennen den Chronometer, unsere Uhr. Und das bezeichnet mehr die fortlaufende Zeit, also die Chronologie der Zeit. Und wenn das Wort hier stehen würde im Griechischen, dann müsste ich über die richtige Zeiteinteilung sprechen. Paulus verwendet hier aber ein anderes Wort und das heißt Kairos. Und das bezeichnet mehr die rechte Zeit, die rechte Stunde oder den günstigen Augenblick. Das heißt, Paulus sagt, wenn die Gelegenheit da ist, dann nutze sie auch aus. Und so gibt es auch in aller unser Leben Gelegenheit, die wir nutzen dürfen. Zum Beispiel in einem Gespräch, dass wenn wir merken, jetzt wäre es dran, dass wir es auch tun. Oder Menschen, die vielleicht das Evangelium verstanden haben, die vielleicht auch schon hier im Gottesdienst waren und eigentlich wissen, dass sie ihr Leben Jesus geben sollten, diesen Schritt tun sollten. Und sie verschieben diesen Schritt auf irgendwann später. Das kann eine verpasste Gelegenheit sein. Und vielleicht können wir uns auch erinnern an verpasste Gelegenheiten. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann lass diese Gelegenheit nicht nochmals vorbeigehen. Entscheide dich jetzt und folge Jesus nach. Dazu möchten wir auch hinterher Gelegenheit geben. Die Zeit auskaufen bedeutet also nicht, ich muss ständig betriebsam sein. Ich muss jede Minute detailliert geplant haben. Sondern bedeutet in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, dass ich die Gelegenheit, die ich bekomme, dass ich die auch nütze. Zum Beispiel einem Nachbarn, der krank ist, meine Hilfe anbieten. Einen Arbeitskollegen unterstützen und ihm helfen. Jemanden, der mich auf den Glauben anspricht oder eine Bemerkung macht, wo ich anknüpfen kann, dass ich das auch nutze. Einem Schulkameraden, Schulkameradin eine Glückwunschkarte zum Geburtstag schreibe. Weil oft sind wir so beschäftigt, dass wir vor lauter beschäftigt sein die besten Gelegenheiten verpassen. Wenn ich heute Morgen frage, wer von euch hat übrige Zeit? Dann hätte ich hier schweigend der Lämmer. Oder wenn wir die Gelegenheit erkennen, dass uns die Kraft fehlt, weil wir keine Reserven mehr haben. Dass ich sage, Thomas, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, noch irgendetwas anderes zu tun. Geschweige denn eine Karte schreiben, geschweige denn meinem Arbeitskollegen helfen oder sonst was. Und das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Es geht ja nicht, wenn wir von unseren vier Schritten reden, Gott kennenlernen, Freiheit erleben, die Berufung entdecken und einen Unterschied machen, dann geht es doch nicht nur darum, dass wir Ziele formulieren und dass wir eine Strategie entwickeln, wie wir dies erreichen können. Das ist ja sicher nicht falsch und das tun wir auch. Das kann hilfreich sein, aber das darf man nicht völlig überbewerten. Wenn wir hingehen und unsere Gelegenheiten, die wir haben, nutzen, um das Evangelium zu verkündigen, dann müssen wir drüber nachdenken. Wichtiger für uns ist, dass wir Gelegenheiten entdecken und sie ganz und voll nutzen. Denn wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt. Aber wir können heute die Gelegenheit entdecken, die sich uns anbietet und sie auch nutzen. Ein Wörterbuch beschreibt die Bedeutung vom Auskaufen der Gelegenheit folgendermaßen. Kannst du die nächste Folie bringen, Simon? Wenn sich die Gelegenheit bietet, soll sie unter Aufwand von Kosten, von Anstrengungen restlos ausgenutzt werden. So definiert es ein Wörterbuch, wenn es darum geht, die Gelegenheit nutzen. Wie kann ich das jetzt in meinem Alltag praktisch umsetzen? Das wäre so der dritte Gedanke. Nochmal der Vers 6 im Kolosserbrief, im vierten Kapitel. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Der erste Gedanke, der mir dazu gekommen ist, also wir sollen mit Menschen freundlich reden. Also wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, darf das in aller Freundlichkeit passieren. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, gerade wenn es um Glaubensfragen geht, werden ja Menschen persönlich bewegt, berührt und fühlen sich schnell verletzt. Und auch bei uns ist doch die Gefahr, wenn wir über unseren Glauben reden und wir werden angegriffen, dass sich unser alter Mensch wieder meldet. Das ist so, wenn denn der Sargdeckel so langsam wieder ausspringt und so das alte Ich zum Vorschein kommt, das, was wir ja bei der Taufe beerdigt haben, müssen wir schnell den Deckel wieder zumachen. Aber jeder, der schon mal über den Glauben gesprochen hat, weiß, wie schnell uns das passieren kann. Wir sagen, wir glauben an die leibliche Auferstehung. Unser Gegenüber sagt, nein, das gibt's nicht. Und dann gibt es auch 50 Argumente, warum das so nicht sein kann. Und du gibst Gegenargumente. Und das kann sich ja schnell zum rechten Wortgefecht ausführen. Aber wir sollten nicht unangemessen reagieren. Wir möchten ja auch nicht mit unserer Argumentation den anderen übertrumpfen. Es geht ja nicht darum, wenn wir über unseren Glauben sprechen, dass wir das Argument gewinnen, sondern wir möchten doch ein Herz gewinnen. Er soll doch spüren, dass wir Jesus lieben. Er soll doch spüren, dass Gott ihn auch liebt. Und es darf ja nicht sein, dass wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, dass unser Reden plötzlich aggressive Züge annimmt. Wir sprechen von Liebe und sind innerlich wütend und kochen vor Wut. Wir sprechen ja mehr nonverbal wie verbal, das wissen wir ja alle. Oder wir erzählen von Geborgenheit und Frieden und sind innerlich beleidigt. Dass der andere denkt, der Glauben ist etwas für Versager. Aber wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wir sollen, wie Paulus sagt, freundlich bleiben. Weil wir verkündigen was? Die Gnade Gottes. Wir verkündigen die frohe Botschaft. Und das darf man auch an unserem Habitus sehen. Also wenn wir über den Glauben sprechen, sollten unser Gesichtsausdruck nicht so sein, als hätten wir gerade eine Zitrone gebissen. Oder ich mache es halt, weil der Pastor mir am Sonntag mich sehr ermutigt hat, dass ich mal wieder meinen Glauben bezeuge. Nein, das ist eine frohe Botschaft, weil Jesus errettet, befreit und heilt. Und wenn wir von der frohen Botschaft sprechen, geht es dann nicht nur darum, dass wir die richtigen Worte und die richtigen Aussagen verwenden, sondern wie wir die ganze Art, wie wir das vermitteln, soll das, was wir sagen, auch unterstreichen. Unsere Kommunikation soll kongruent sein oder deckungsgleich. Wenn ich sage, Jesus liebt dich. Oder der Herr gibt mir so viel Freude, du solltest dich auch bekehren. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich vom Stuhl reißen würde. Oder dazu führen würde, das ist eigentlich toll, dass man an Gott glauben kann, sondern das darf doch unser Leben ausmachen. Das darf unsere Leidenschaft sein, das darf unser Brennen sein, weil wir so viel mit Gott erlebt haben, dürfen wir das doch auch rüberbringen. Unser Glaube ist ja nicht ein toter Glaube und es ist auch kein Glaube, wo wir nur Gebote. Weil oft ist mir so gegangen, wenn ich über den Glauben gesprochen habe, dass die immer gedacht haben, der Thomas, der arme Kerl, für den gibt es nur Verbote. Aber dem ist doch nicht so. Sondern unser Gott ist sehr lebensbejahend. Und ich glaube, jeder, der sich bekehrt hat, weiß, welche Last aus seinem Leben verschwunden ist, seit der Hinwendung zu Christus. Nicht immer verstehen uns ja die Menschen, was wir sagen, aber sie merken, ob wir freundlich sind. Wir sagen ja im Volksmund, der Ton macht die Musik. Menschen merken auch, ob wir unsere Haut retten wollen oder ob wir sie lieben. Paulus gibt uns ja Folgendes mit dem Römer, im Römerbrief im 12. Kapitel in den Versen 17 und 18. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich meine Gefühle im Zügel halten? Es gibt ja Leute, die sind sehr kontrolliert. Und dann gibt es halt Leute, die tragen ihr Herz auf der Zunge. Und wie können wir unsere Gefühle in Zügel halten, ohne dass wir heucheln? Denk dran, du wärst nicht anders, wenn du Jesus Christus nicht kennen würdest. Und bitte sieh den anderen doch mit den Augen Gottes. Sieh das Gold in seinem Leben. Und seht, bei all diesen Dingen dürfen wir wissen, der Heilige Geist ist bei uns, mit uns und in uns. Wir haben doch eine Ressource, die wir immer wieder anzapfen dürfen. Wir haben doch eine Ressource, die uns hilft, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Und wenn dir Liebe für einen Menschen fehlt, dann sag doch Gott, ich danke dir, Jesus, dass deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist und öffne dich im Heiligen Geist, dass er dich füllen kann mit Liebe. Dass du nicht nur das Äußere siehst, sondern was ist die Problematik auch im Leben von diesem Menschen. Und wenn wir uns auch vor Augen halten, wir müssen uns doch nicht rechtfertigen, sondern wir verkündigen die Botschaft von Jesus, wir verkündigen das Evangelium. Und dann kann es uns auch gelingen, ruhig zu bleiben. Also ich weiß nicht, wo ich mich frisch bekehrt habe, mit meinen Verwandten diskutiert habe, jo, das war für die manchmal sehr anstrengend. Aber auch für mich, weil ich das nicht verstehen kann, wie man Jesus nicht in sein Leben aufnehmen kann. Und das dürfen wir auch behalten. Ich kann es heute noch nicht verstehen, warum man Jesus nicht in sein Leben aufnimmt. Zweiter Punkt zu diesem dritten Punkt, mit Verständlichkeit. Freundlich bedeutet jetzt aber nicht, dass wir nichts mehr Unangenehmes sagen dürfen. Die Bibel sagt, dass unsere Worte mit Salz gewürzt sein sollen. Wir wissen, Salz macht Speisen was? Wenn sie nicht versalzen sind, schmackhaft. Und wer das testen will, der darf mal ein Brot essen, das nicht gesalzen ist. Wir müssen nicht alles weglassen, was im Wort Gottes steht oder was den anderen verletzen könnte, was ihn vielleicht sogar wütend machen könnte. Wenn dem so wäre, dann wäre nämlich Jesus, Paulus und auch alle anderen Apostel schlechte Verkündiger gewesen, weil die haben es auf den Punkt gebracht. Mit Salz gewürzt sein bedeutet, dass ich etwas sage, was für den, der mir zuhört, von Bedeutung ist, ihn zum Nachdenken bringt. Worte sollen ihn anregen, dass er weiter darüber nachdenkt. Es soll schmackhaft für ihn sein, damit er weiter darüber nachsinnen kann und soll. Einige finden Geschmack daran, andere nicht. Und ich muss doch beispielsweise nicht jedem gleich erklären, wie er Christ wird. Und von Jesus können wir da auch wieder sehr viel lernen. Oft stellt er einfach Fragen an seine Zuhörer. Ihr wisst ja, wer fragt, führt. Und Jesus hat oft sehr kurz und sehr prägnant geantwortet. Ich liebe das ja. Also wenn jemand gleich zum Punkt kommt, was er will. Ihr kennt ja die Leute, die zuerst eine ganze Cloud, hätte ich fast gesagt, aufmachen, bis sie dann zum Punkt kommen. Aber Jesus hat es super gemacht. Selbst Kranke hat er gefragt, was sie wollen. Und du denkst, ja, Jesus, du siehst doch, der ist gelähmt, der sieht nicht mehr, was fragst du denn jetzt, was er will? Aber Jesus fragt trotzdem. Und wenn wir es lernen, das Evangelium prägnant zu sagen, so haben wir eine salzige Sprache. Und wir sollten auch die Sprache der Leute sprechen. Wisst ihr, wir Frommen haben auch so ein Vokabular. Das versteht man hier drinnen, aber draußen nicht. Jeder kennt es aus seinem Berufsleben. Also wir im Rettungsdienst, wir hatten auch eine eigene Sprache, oder haben eine eigene Sprache. Wenn du das hörst, denkst du, was machen die jetzt? Aber wenn wir wollen, dass uns die Menschen verstehen, müssen wir ihre Sprache sprechen. Und wir haben ja ein gutes Werkzeug, das 3-Minuten-Zeugnis. Wer in unseren Grundkursen war, weiß, wie das funktioniert. Wie habe ich gelebt vor der Bekehrung? Wie habe ich Jesus Christus kennengelernt? Und wie lebe ich jetzt mit ihm? Und das kannst du ganz sehr kurz und prägnant in 3 Minuten sagen. Wenn es dich interessiert, kannst du uns gerne nachher ansprechen. Wichtig ist, der 3. Punkt sei auch persönlich. Es gibt keine 0815 Antworten. Jeder Mensch beschäftigt sich mit anderen Fragen. Und jeder, der sich auf Gespräche einlässt und es öfters macht, der weiß, wie herausfordernd es sein kann, ein Gespräch auf die zentralen Fragen zu lenken. Und Paulus fordert jetzt die Kolosser auf, jeden auf seine Weise zu antworten. Es gibt nicht einfach eine einzige Antwort, eine einzige Methode, die überall funktioniert. Weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigene Art und von daher auch eigene Fragen. Und jeder hat auch seine eigene Geschichte und jeder erklärt sich ja das Leben auf seine eigene Weise. Wir leben ja in einer sehr pluralistischen Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist, diese Gedankengebäude zu hinterfragen und zum Nachdenken anzuregen. Und wir müssen lernen, hinzuhören und auch zu verstehen, was den Menschen beschäftigt, welche Fragen er beantwortet will oder wie ich in ihm die wichtigen Fragen wecken kann. Und dafür brauchen wir Weisheit. Deshalb schreibt Jakobus im 1. Kapitel, im 5. Vers, also wir können uns immer rausreden, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Also du musst dich nicht scheuen zu fragen. Und wenn wir mit Menschen sprechen, haben wir immer ein Ohr, hören wir, was der Mensch sagt, und mit einem anderen Ohr hören wir, was Gott uns sagt. Das machen wir auch, wenn wir mit Menschen beten. Weil wie sieht Gott die Sache? Und seht, und das entlastet uns ja. Und ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft. Also wenn du keine Weisheit hast, wirf es Gott dir nicht vor, sondern du darfst ihn bitten. Und das ist doch großartig. Und du darfst ihn sicher auch 5-mal das Gleiche fragen und er wird dir 5-mal das Gleiche antworten, weil er geduldig und langmütig ist. Wir dürfen uns und sollen uns nicht entmutigen lassen. Ich weiß, dass der eine oder andere denkt, ja, ich habe meinem Nachbarn schon 5-mal erzählt über den Glauben und der bekehrt sich nicht. Und wir kennen alle diese Situation. Aber bitte doch Gott um Weisheit, wie du diesen Menschen erreichst, wie du sein Herz erreichen kannst. Und da dürfen wir auch nicht müde werden, zu Gott zu bitten und unseren Alltag auch im Vertrauen auf Gott zu leben. Nämlich die Zeit weise zu nutzen und anderen Menschen mit dem Evangelium bekannt machen. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. Unser Leben darf geprägt sein, dass wir nicht unnötigen Anstoß erregen. Wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, dürfen wir freundlich und respektvoll sein. Auch wenn wir das tun, kann es sein, dass uns die Leute trotz unserer Freundlichkeit nicht mögen. Ich möchte euch dennoch ermutigen, bekenne deinen Glauben zu Christus. Bekenne deinen Glauben zu Jesus. Und mit dem Vers möchte ich auch meine Predigt abschließen. Römer 13, Vers 11. Da steht, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit, und hier steht wieder das Wort Kairos, ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher zu. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Das ist wohl wahr. Und ich bete einfach jetzt für uns, dass Gott uns wieder ganz neu so das Brennen ins Herz schenkt, dass wir Menschen unseren Glauben bekennen und bezeugen, dass wir ganz neue Leidenschaft haben, das Evangelium zu verkündigen, dass wir das nächste Mal ein Tauftermin ist, wir wieder an unsere Taufstelle gehen können und dürfen. Das ist unser Anliegen. Also ich möchte niemandem schlechtes Gewissen machen oder Vorwurf, das liegt mir völlig fern. Aber dass wir die Gelegenheit erkennen, dass wir die Gelegenheit nutzen und dass Gott uns dann auch Gelingen gibt. Er muss Menschen überzeugen, nicht du. Das können wir gar nicht. Jeder, der sich bekehrt hat, weiß, der Geist Gottes hat an sein Herz angeklopft. Und dann hat er sich zu Christus gewandt. Aber wir dürfen ihnen die Botschaft sagen. Wenn nicht wer, wer dann? Das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit und da brauchen wir Weisheit dazu. Mit dem möchte ich euch segnen und euch Mut machen. Sei freundlich, sei persönlich, sei prägnant und all die Dinge, die uns wichtig sind und auch verständlich. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir, wenn wir für Menschen beten, die dich nicht kennen, dass wir wissen, dass wir in deinem Wille beten. Du kennst all die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, die dich nicht kennen, wo wir uns so sehr wünschen, dass sie dich kennenlernen. Herr, möchte ich bitten, dass du jedem von uns Weisheit gibst, in den Gesprächen die richtigen Worte zu finden. Herr, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Ausrüstung. Und Herr, wir wollen auch nicht aufgeben, sondern mutig sein und mutig dich bekennen. Dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, in unserer Arbeitsplätze, in unserer Familie, auch dort kennst du Menschen, die dich nicht kennen. Herr, wo wir uns so sehr wünschen, dass sie zum Glauben an dich kommen. Herr, wo wir auch schon lange beten haben. Danke, dass du uns Mut machst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Danke, dass wir sehr persönlich unser Lebensbeispiel weitergeben dürfen. Dass wir verständlich sprechen und dass wir freundlich sind, auch wenn wir angegriffen werden wegen unserem Glaube. Ich danke dir und wir bekennen Jesus, da brauchen wir deine Hilfe. So danke ich dir auch, wenn heute Menschen in unserer Mitte sind, die dich nicht wirklich kennen, die nicht in der Gottesnähe leben, die dich persönlich noch gar nicht kennen, Jesus. Möchte ich dich bitten, Geist Gottes, dass du ihre Herzen berührst, dass sie sich zu dir wenden und dass sie zum Glauben an dich, den lebendigen Gott, komme. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich so herzlich einladen dürfen. Danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass du uns segnest vom Himmel her. Herr, danke, dass ich meine Geschwister segnen darf in und mit deinem Namen. Amen. Amen.